Hört ihr mich?
Ja, wunderbar. Darf ich euch ganz herzlich auch nochmal begrüßen. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen von euch, der hier ist. Ich finde es echt super, dass ihr gekommen seid. Ja, als ich vor einigen Monaten so ein Thema bekommen habe, wo ich erst dachte, naja, Gott möchte, dass ich mich damit beschäftige, war ich so begeistert von dem Thema, dass ich zu den Ältesten gegangen bin und gesagt habe, naja, wollt ihr vielleicht, dass ich dazu was vor der Gemeinde erzähle? Und die haben natürlich gesagt, ja, ne, weil ich glaube, irgendwie haben die auch gemerkt, das ist ein wichtiges Thema. Und dann habe ich mich erst gefreut und habe gedacht, oh nein, wie soll ich denn das jetzt erzählen? Weil im Grunde genommen war das wie in einem Puzzleladen. Ich habe vor dem tollen Puzzle gestanden, super Motiv, gedacht, hey, super Puzzle. Das mache ich, komme nach Hause, kipp das auf dem Esstisch aus und denke, 10.000 Teile. Ich kriege nicht mal 500 Teile zusammen. Aber in der Vorbereitung hat sich das alles schön gefügt. Man fängt mit den Rändern an und das möchte ich mit euch heute Morgen auch machen. Man möchte erstmal den Rand von dem Puzzle zusammensetzen. Und dieser Rand besteht daraus, dass ihr vielleicht genau wie ich das Bedürfnis kennt, Gott zu begegnen. Ja, es ist ein Bedürfnis. Wir möchten Gott nahe sein und ich habe beobachtet, dass es sogar Menschen gibt, die Gott gar nicht kennen, die das Bedürfnis auch haben. Die wissen es nur gar nicht, dass es das Bedürfnis ist, Gott nahe zu sein. Die suchen und suchen und ja, was ist dieses Bedürfnis, Gott nahe zu sein? Und das Fantastische dabei ist, dass Gott uns so geschaffen hat. Und das noch viel Bessere ist, dass Gott uns nicht nur so geschaffen hat, sondern dass er auch noch dafür sorgt, dass wir das Bedürfnis auch ausleben können. Und das Interessante ist, wenn man in die Bibel guckt, dann stellt man fest, dass Gott das tut, indem er uns Begegnungsstätten schenkt. Und eine der ersten Begegnungsstätten, die kennt ihr alle, das ist der Garten Eden. Da hat Gott wirklich diese Begegnungsstätte geschaffen, in der der Mensch war und der war da selber in persona anwesend. Das ist fast nicht vorstellbar, aber der war da. In der Bibel steht, der ist durch den Garten Eden gewandelt. So hat er dem Menschen das ermöglicht, ihm zu begegnen. Ja, und dann gab es den Sündenfall, bedauerlicherweise, aber das hält Gott nicht davon ab, trotzdem weiterzumachen, trotzdem Begegnungsstätten zu schaffen. Ich möchte noch ein paar Beispiele dazu nennen, zum Beispiel, als das Volk Israel aus Ägypten auszog. Ja, ich meine, ging es nicht gut auf der Reise aus Ägypten raus. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber Gott hat zu Mose gesagt, bau mir ein Heiligtum. Ja? Und Gott hat gesagt, er möchte mitten unter dem Volk Israel wohnen. Ja? Und Mose ist dann hingegangen und hat das gebaut, was Luther als die Stiftshütte bezeichnet. Ne? Und die Elberfelder Übersetzung nennt das Zelt der Begegnung. Das heißt nicht umsonst so. Das war dafür gedacht, dass die Menschen Gott begegnen können. Und als dann das Volk Israel irgendwann im gelobten Land angekommen war, da braucht es keine mobile Begegnungsstätte mehr. Ne? Dann hat Salomo diesen fantastischen Tempel gebaut und wer am Freitag da war und Elke gehört hat, wo ist Elke? Da hat Salomo einen Tempel gebaut, wo Gott sich auch wieder zu seinem Volk gestellt hat, gesagt hat, hier begegne ich dem Volk, ich wohne mitten unter ihnen in diesem Tempel. Das war so krass, dass der Tempel gefüllt war mit seiner Herrlichkeit bei der Einweihung und ja, er war einfach da. Und in diesem Zusammenhang gibt es zwei hochinteressante Zitate, die möchte ich euch jetzt erzählen. Das erste Zitat, das stammt von Salomo selber, als der Tempel eingeweiht wurde, hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, was ich gebaut habe. Interessant. Und viele, viele, viele Jahre später hat Paulus auf einer Missionsreise, als er in Athen war, auf dem Marktplatz gestanden und hat zu den Bürgern von Athen geredet und hat Folgendes gesagt. Er sagte, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Tja, was macht diese Zitate so interessant? Danke. Die Zitate sind deswegen so interessant, weil es Gott einerseits gibt, der sagt, ich möchte euch begegnen, ich möchte, dass ihr Begegnungsstätten schafft, ich wohne mitten unter euch. Und andererseits gibt es Salomo und Paulus, die sagen, naja, eigentlich gibt es gar keine von Menschen geschaffene Begegnungsstätte, die adäquat wäre für Gott. Gott ist viel zu groß. Ja, ich habe dann da so gestanden und gedacht, widerspricht sich das jetzt eigentlich? Sagen Salomo und Paulus, das geht eigentlich gar nicht. Nee, tun sie zum Glück nicht, ne? Weil hier geht es ja um zwei völlig verschiedene Dinge. Hier geht es darum, wenn Gott sagt, ich wohne mitten unter euch, dann macht er das. Punkt. Dann kann er das. Dann tut er das. Wir haben es ja in der Bibel, sehen wir das ja, dass er das kann. Was Paulus und Salomo eigentlich sagen ist, es gibt eigentlich keine Notwendigkeit für Gott, das zu tun. Der ist überhaupt nicht darauf angewiesen. Er ist viel zu groß, als dass er wirklich, als dass wir denken dürften, dass eine Begegnungsstätte, die wir bauen, Gottes Größe gerecht wird. Und Paulus erklärt das ja ganz deutlich in den Versen, die wir vorhin gelesen haben. Er sagt, er hat es gar nicht nötig. Deswegen, wenn Gott uns begegnet und sich sozusagen, ich nenne es mal dazu, herablässt, uns zu begegnen, dann tut er das aus Gnade und nicht, weil er es nötig hat. Ich habe, als ich das mir so Hallo, komm rein. Du brauchst nicht klopfen, du kannst reinkommen. Nein, möchte er nicht. Ja, das passt schon. Als ich das gelesen habe, da stand immer noch im Raum, dass sowohl Salomo als auch Paulus gesagt haben, es gibt keine von Menschen gebaute, adäquate Begegnungsstätte, um Gott wirklich zu begegnen. Und da habe ich mich dann gefragt, gibt es das überhaupt? Ja? Gibt es eine solche Begegnungsstätte, die für Gott adäquat wäre? Und das Coole daran ist, die gibt es. Die Bibel redet selber davon. Und ich möchte euch jetzt mal was vorlesen aus dem Johannesevangelium, wo Jesus in einem Gespräch mit den führenden Männern der Juden ist. Und da sagt er Folgendes. Da sagt er, Jesus gab ihnen zur Antwort, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Ha. Die Bibel bezeichnet Jesus als Tempel. Ne, ich meine, jetzt sollte keiner auf die Idee kommen, dass das ein Haus ist, wo wir reingehen. Ne? Also so ist es nicht. Natürlich ist Jesus der bildliche Tempel. Ja? Aber wenn Jesus der Tempel ist und Jesus der menschgewordene Gott auf Erden ist, dann muss Jesus die ultimative adäquate Begegnungsstätte sein, um Gott zu begegnen, oder? Was soll es Besseres geben als Jesus, um Gott zu begegnen? Also, die Bibel beantwortet die Frage, es gibt eine adäquate Begegnungsstätte, Halleluja, da können wir Gott begegnen. Und wisst ihr, was das Krasse daran ist? Wir sind Teil dieser Begegnungsstätte. Jesus lädt uns ein, Teil dieser Begegnungsstätte zu sein. Es steht nämlich in der Bibel Folgendes, es steht da, er, also Jesus, hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wow, cool, oder? So, jetzt fragt ihr euch, warum erzähle ich euch das? Das erzähle ich euch, weil das der Rand für mein Puzzle ist, denn das Thema, um das es heute geht, ist in Jesus sein. Und wenn ich euch jetzt sage, Jesus ist die ultimative Begegnungsstätte, in der wir Gott begegnen können, dann ergibt dieser Ausdruck in Jesus sein Sinn, oder? In Jesus sein heißt dann, ich bin in der Begegnungsstätte, um Gott zu begegnen. Das heißt das. Weil als ich dieses Thema gehört habe, habe ich mich erst gefragt, ja, was bedeutet das? Das ist was, das hört man nicht tagtäglich, diesen Ausdruck. Aber das unter den Voraussetzungen ergibt Sinn, ja? Wenn Jesus die ultimative Begegnungsstätte ist. Ja. Gut, ich war dann selber irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich mir was unter dieser Begrifflichkeit erstmal vorstellen konnte. Ich hatte so ein Gefühl, was das bedeutet, und trotzdem stehen eigentlich bei diesem Ausdruck in Jesus sein ja zwei Fragen im Raum. Die erste Frage ist, wie kann ich denn als Christ in Jesus sein? Wie geht denn das? Wie komme ich denn dahin? Gibt es da einen Weg, um dahin zu kommen? Und die zweite Frage, die stellt sich sofort im Anschluss, wenn ich denn da angekommen bin, welche Folgen hat denn das, in Jesus zu sein? Was passiert denn dann, wenn ich in Jesus bin? Lass uns mal erst die erste Frage angucken. Wie komme ich da überhaupt hin? Wie kann ich in Jesus sein? Und die Bibel, wenn man die aufschlägt, ich habe dann geschaut, da gibt es viele, viele einzelne Stellen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da sagt Jesus selber, durch Abendmahl können wir in ihm sein. Sonst bin ich mal ganz, ein bisschen provokant, das auch, wenn ich an der Stelle die Bibel zuklappe und sage, hey, super, jeden Abend Abendmahl, heißt ja Abendmahl, ne? Lecker Wein, lecker Brot und ich bin auch noch in Jesus. Klasse, oder? Das war's. Ja, dann werdet ihr hoffentlich sagen, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Ich will nicht damit sagen, dass man so nicht in Jesus sein kann, aber da ist mehr. Das ist eine Facette davon. Aber da steckt doch viel mehr drin, in Jesus zu sein. Und das Schöne ist, der Andreas Ketz hat mir mal gesagt, naja, wenn sich so Fragen aufwerfen, dann guck in die Bibel. Selbst wenn die Fragen aus der Bibel kommen, die Bibel licht sich selber aus. Da findest du schon die Antwort. Also, ich gedacht, der Mann, der hat schon recht, der weiß, wovon er redet, ich gucke mal nach. Und das Schöne ist, da steht wirklich was in der Bibel, denn der Paulus, der hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Das ist also ein Quell von super nützlichen Informationen, wenn man Paulus Briefe liest. Und in einem Brief an die Philipper schreibt er nämlich Folgendes. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Ja, als er Jesus kennengelernt hat, hat er verstanden, dass was in seinem fleischlichen, menschlichen Leben vorher war, das ist eigentlich nichts mehr wert, seit er Jesus kennt. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Passage. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, sehr urtextnahe Übersetzung übersetzen hier, in ihm gefunden zu werden. Hier geht es darum, in Jesus zu sein. Das möchte ich damit klar machen. Davon redet Paulus. Und Paulus erklärt jetzt, wie man in Jesus sein kann. Er sagt nämlich, darum will ich nichts mehr wissen von der Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Das ist die hier. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Aha. Also wir haben zwei Dinge, ne? Diese Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt und wo wir denken, wir könnten selbst eine Gerechtigkeit herstellen, indem wir denken, was ist gut, was ist schlecht. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite Gottes Gerechtigkeit. Und er sagt, wir sollen diese Gerechtigkeit leben, nicht diese. Und der geübte Leser fragt sich jetzt ja, wie soll denn das gehen? Wie kann ich denn Gottes Gerechtigkeit leben? Was ist überhaupt Gerechtigkeit leben? Ja? Wenn ich lebe, ja, dann besteht mein Leben ja aus Entscheidungen. Ja, immer wenn ich irgendwas tue, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich mich entscheide, naja, ich gehe dahin oder ich gehe dahin, ich sage das oder sage das auch nicht, keine Ahnung. Und letztlich geht es darum, dass wir ja immer wieder Entscheidungen treffen. Und in dieser Gerechtigkeit leben heißt, ich überlege mir, was ist für mich gut. Ich stelle Selbstgerechtigkeit her. Und wer da richtig hinhört, hört schon, dass da Selbstgerechtigkeit drin steckt. Und die andere Möglichkeit ist, ich frage mich, was würde Jesus tun? was wäre Gottes Gerechtigkeit? Ich stehe vor einer Entscheidung, was würde Jesus jetzt tun? Und das ist es, worum es geht. Und ich meine, diesen Slogan, was würde Jesus tun, den habt ihr bestimmt schon gehört. Und an dieser Stelle habe ich gemerkt, das ergibt richtig Sinn. Ja? Das ist eine gute Frage in dem Moment. Und jetzt steht ihr vielleicht hier und denkt so, ja, wie soll das funktionieren? Und ich sage auch überhaupt nicht, dass das leicht ist. Denn hier ist nämlich das Problem, wenn so die Emotionen hochkochen und ich bin in einer Situation, wo ich definitiv am besten eine Entscheidung treffen sollte, die Gottes Gerechtigkeit entspricht, ja, dann muss mir diese Frage, was würde Jesus tun, erstmal einfallen, dass ich mir die wirklich stelle in dem Moment. Dann muss ich die Antwort darauf wissen und dann muss ich noch diese Kleinigkeit von, ich muss tun, was ich da als Antwort habe, die muss ich auch noch schaffen. Also ich stehe hier nicht und sage euch, das ist leicht. Ich sage euch nur, das sagt Paulus, so kann ich in Jesus sein. Darum geht's ja. Wie kann ich in Jesus sein? Naja, indem ich seine Gerechtigkeit lebe. Und ich denke, hier ist es wichtig zu beten, den Heiligen Geist zu bitten, dass in den Momenten, wo ich aus eigener Leistung, ich kann es ja nicht aus eigener Leistung, sagt Paulus ja, es nicht mehr schaffe, dass der Heilige Geist mich erinnert, so, frag dich jetzt, was würde Jesus tun? Und dass er mir dann auch noch die Kraft gibt, das auch zu tun, was ich da als Antwort höre. Und ich sag euch, also mir fällt das definitiv nicht leicht, überhaupt nicht. Ich bin da Anfänger, was das angeht. So, jetzt wissen wir können in Jesus sein, indem wir Gottes Gerechtigkeit leben. Das bringt aber ein Problem mit sich. Woher wissen wir denn, was Gottes Gerechtigkeit ist? Wenn ich mich frage, was würde Jesus jetzt tun? Woher weiß ich denn die Antwort darauf? Die Antwort ist relativ einfach. Die steht in folgender Bibelstelle. Johannes schreibt in einem Brief, wer aber sein Wort hält, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Hier steht noch einmal das, was Paulus gesagt hat. Hier steht die Antwort erstmal, wie kann ich die Gerechtigkeit Jesus leben, indem ich sein Wort halte. Dazu muss ich sein Wort kennen. Ich muss mir Gottes Wort anschauen, damit ich weiß, was ist die Antwort auf die Frage, was würde Jesus jetzt tun? Und hier steht direkt, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Halten wir das Wort, sind wir in Jesus. Und er sagt, dass wir, wenn wir in ihm bleiben müssen, ebenso wandeln müssen wie er. Hier steht aber auch nicht, dass wir schnippen und dann funktioniert das. Hier steht ganz klar, das geht ja um Wandeln, das ist ein Prozess. Hier steht nicht die Erwartung, dass wir das sofort können, sondern hier steht, wir sollen es versuchen, wir sollen wandeln. Wandeln heißt immer wieder nach vorne laufen, Schritte machen und darum geht's. Und eine weitere Bibelstelle, die ganz besonders wichtig an dem Punkt ist, ist folgende, da steht, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Aha. Ich kann in Jesus sein, indem ich das Wort kenne, es halte und indem ich verinnerliche, was im Wort steht. Das steht hier nämlich. Ja? Johannes schreibt hier an die Empfänger des Briefes, dass sie bitte das, was sie von Anfang an gehört haben, versuchen zu behalten. Okay. Das heißt also, wenn wir in Jesus sein wollen, dann geht das, indem wir das Wort halten, indem wir es versuchen zu verinnerlichen und dann auch danach leben. Darin wandeln. So wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Darum geht es. Das können wir vielleicht nicht sofort, aber jeder Schritt zählt da. Und wie können wir Gottes Wort kennen? Wie können wir das kennenlernen? Natürlich am einfachsten erstmal oder vordergründig, indem wir in die Bibel gucken. Das ist der unmittelbarste Weg. Aber es gibt so viele andere Wege, wie das auch geht. Das geht über das Anhören von Predigten, über Hauskreisthemen, über Gespräche mit Geschwistern oder christliche Bücher etc. pp. Und es gibt auch keinen goldenen Weg, wie das jetzt irgendwie am einfachsten geht. Ich glaube, das kommt ganz stark auf die einzelnen Personen an. Was möchten die? Was haben die für Vorlieben? Und eine gute Mischung ist sicherlich das Richtige. Aber ich bin jetzt mal so provokant zu sagen, wenn das die Voraussetzung ist, Gottes Wort zu kennen, um in Jesus zu sein, dann ist der Umkehrschluss, wenn ich Gottes Wort nicht kenne, kann ich nicht in Jesus sein. Woher soll ich wissen, was Gottes Gerechtigkeit ist, wenn ich Gottes Wort nicht kenne? Ja? Im Idealfall leitet mich der Heilige Geist die ganze Zeit. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man auch in der Bibel sieht, dass es darauf ankommt, wie entscheiden wir uns. Gott überlässt uns die Freiheit, uns zu entscheiden. Und dann kommt es darauf an, ob wir wissen, was Gottes Gerechtigkeit ist. Also, wir können in Jesus sein, indem wir Gottes Wort halten, das verinnerlichen, so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Und an dieser Stelle möchte ich eine Warnung aussprechen. Ich möchte davor warnen, dass jetzt jemand denkt, dass er das alles tun muss, um gerettet zu sein. Nein, darum geht es hier heute überhaupt nicht. Wir sind gerettet durch unseren Glauben, Punkt. Ja? Es gibt nichts, was wir jetzt tun können, um irgendwie geretteter zu sein. Das gibt es nicht. Ja? Durch unseren Glauben sind wir gerettet, Ende. Ob wir versuchen, in Jesus zu sein oder nicht, hat jetzt erstmal vordergründig nichts damit unserer Rettung zu tun. So, jetzt sitzt ihr ja alle und sagt, Mensch, ja, macht es denn dann überhaupt einen Unterschied, ob ich in Jesus bin oder nicht? Und ich kann euch sagen, das macht einen großen Unterschied. Der hat zwar nichts mit unserer Rettung zu tun, aber es macht einen riesigen Unterschied. Deswegen wollen wir uns jetzt mal also wir wissen jetzt, wie wir in Jesus sein können, und jetzt ist die Frage, und das war die zweite Frage vom Anfang, welche Folgen hatten das, in Jesus zu sein? Und die erste Stelle, mit der wir uns da beschäftigen, sich mit Folgen beschäftigt, ist die jetzt der Jan Markus anwirft. Und da steht auch im ersten Johannesbrief: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, wenn er offenbart werden wird, damit ihr, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Also eine Folge davon, in Jesus zu sein, ist, wenn es geht um die Zeit, wenn Jesus zurückkommt. Das steht hier ganz klar. Wenn wir in ihm bleiben, können wir vor ihn treten und müssen uns nicht schämen. Hier steht nicht, dann seid ihr nicht gerettet. Hier steht nur, es macht schon einen Unterschied, ob wir versucht haben, in Jesus zu sein oder nicht. Ja, das steht da. Da steht auch nicht, dass uns das leicht fallen muss, in Jesus zu sein, dass wir es immer schaffen müssen. Nein, aber es macht einen Unterschied. Wenn wir es versuchen, müssen wir uns nicht schämen. Gerettet sind wir in jedem Fall, wenn wir glauben. Und klar, ich meine, das ist offensichtlich ein mühsamer Prozess, in Jesus zu sein, weil wir sind als fleischliche Menschen geboren. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir müssen an irgendeinem Punkt durch Training, durch Gebet lernen, das abzulegen. Diesen fleischlichen Menschen. Denn wenn wir in so wandeln, wie Jesus gewandelt hat, müssen wir ja automatisch diesen sündigen Menschen ablegen. Denn in der Bibel steht Folgendes: Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch ihn erkannt. Also wenn ich versuche, in Jesus so zu wandeln, wie Jesus gewandelt hat, also versuche, in Jesus zu sein, dann wird das automatisch die Folge haben, dass ich nicht mehr sündige. Hier steht nicht, das wird uns immer gelingen, das steht hier nicht. Aber es steht, wenn wir es immer wieder versuchen, wird das passieren. Dann werden wir Sünde ablegen. Dann sündigen wir nicht mehr. Und das ist ja schon mal was, also was mich ein bisschen beruhigt, ja, dass ich muss mich nicht mit meiner Sünde beschäftigen, sondern ich muss mich eigentlich nur mit Gottes Gerechtigkeit beschäftigen, denn dann passiert das automatisch. Super. Ja? Das ist doch cool. Ja, das sind jetzt so Dinge, die uns betreffen. Aber ein ganz wichtiger Punkt davon, in Jesus zu sein, den sagt Jesus selber. In der Bibel steht Folgendes. In der Bibel sagt Jesus: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wow. Jetzt mal ehrlich, ne? Wenn Jesus sagt, dadurch, dass wir in ihm sind, bringen wir Frucht. Das heißt nicht, wir kommen mit einer Obstschale angelaufen. Das heißt, Frucht, das ist was Fantastisches, das muss was unglaublich Gutes sein. Wenn Jesus sagt, das ist Frucht, das muss uns voranbringen, das muss toll für uns sein, toll für die Welt, das muss unbegreiflich gut sein. Und das einfach nur, indem wir in Jesus sind. Das passiert automatisch. Und ich will euch noch was sagen. Diese Stelle ist viel ernster und viel tiefgründiger, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Weil es gibt sicherlich Leute, die denken, mein Leben hat keinen Sinn. Es gibt bestimmt auch Christen, die sagen, mein Leben hat keinen Sinn. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ich mache Dinge, die mir nicht, selber nicht gefallen. Da seid ihr übrigens in bester Gesellschaft. Paulus sagt das selber. Das passierte dem auch. Und vielleicht kommt man an den Punkt, wo man denkt, mein Leben hat keinen Sinn. Hier steht das Gegenteil. Selbst wenn wir keinen Sinn erkennen, Jesus sagt, unser Leben hat immer diesen Sinn, dass wenn wir in ihm versuchen zu wandeln, dass wir Frucht bringen, da kann es uns noch so mies gehen. Jesus wird uns benutzen, Gott wird uns benutzen, um seinen guten Plan zu verwirklichen, indem er uns Frucht bringen lässt. Einfach nur dadurch, dass wir seine Gerechtigkeit tun. Wir müssen dann nicht irgendwie manipulieren, tun, machen, Pläne schmieden. Indem wir in ihm sind, bringen wir Frucht. Und wenn das nichts Gutes ist, weiß ich auch nicht. Wenn das nicht dem Leben einen Sinn gibt, was gibt denn dann dem Leben Sinn? Das gibt unserem Leben Sinn. Eine Sache war, als ich dann diese Predigt vorbereitet habe und mir überlegt habe, die ist mir unheimlich ins Auge gesprungen, oder in den Kopf gesprungen, besser gesagt, das war, ich habe immer gedacht, so bis jetzt ging es nur um mich, oder? Wie kann ich in Jesus sein? Ja, was muss ich tun, um in Jesus zu sein? Ich muss mich nicht schämen, wenn ich vor ihn trete. Ich bringe irgendwie Frucht. Was natürlich echt cool ist. Ich will das jetzt damit nicht schmälern, ne? Aber im Grunde dreht man sich um sich selber bis jetzt. Und dann habe ich eine Stelle in der Bibel gefunden, wo ich euch sagen muss, da war ich erstmal baff und sprachlos. Und wenn ich sprachlos bin, das heißt was. Ich will euch die Stelle mal vorlesen. Diese Stelle, das ist ein Gebet, was Jesus für seine Jünger, also auch für uns, zum Vater betet. Und er betet Folgendes. Aber nicht für diese, also die Jünger, alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, also durch das Wort der Jünger, an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich lasse euch jetzt mit diesen Versen nicht alleine, keine Angst. Ich musste die mehrmals lesen, um zu verstehen, was da steht. Ich will euch das mal in meinen Worten versuchen zu sagen, was da steht. Hier geht es einmal um Jüngerschaft. Hier geht es darum, in Jesus zu sein. Mein Verständnis von Jüngersein bedeutet, ich versuche so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und wir haben gehört, so kann ich in Jesus sein. Also hier geht es um Leute, die in Jesus sind. Und hier steht was über Einheit dieser Leute. Jesus betet nicht nur, dass die Jünger eins sind, sondern auch noch eins sind mit den Leuten, die durch die Worte der Jünger zum Glauben kommen. Wisst ihr, was da drin steckt? Da steckt drin, dass wir als Jünger in einer Einheit in Jesus Dinge sagen können, die andere zum Glauben bringen. Es geht gar nicht um uns. Auch. Aber es geht hier nicht vordringlich um uns. Hier steht noch viel mehr drin. Hier steht nämlich auch noch drin, dass durch die Einheit, die wir als Jünger Jesu in Jesus haben, dass dadurch die Welt glauben kann, dass der Vater Jesus geschickt hat. Durch die Einheit, die wir in Jesus haben, als Jünger Jesus, kann die Welt erkennen, dass Gott uns liebt und dass Gott die Welt liebt. Und wisst ihr, wer die Welt ist? Das sind nicht wir Christen. die Welt sind die anderen. Wisst ihr, worum es hier geht? Hier geht es um die Rettung anderer Menschen, dadurch, dass wir in Jesus sind. Hier geht es nicht mehr nur um uns. Und vor allen Dingen, wisst ihr, was hier noch steht? Das ist ein Gebet. Hier steht, wir können uns frei entscheiden, ob wir in Jesus sein wollen oder nicht. Jesus hofft, dass wir das tun. Und hier steht ganz klar, wenn wir das tun, dann können Leute zum Glauben kommen und gerettet werden. Hier steht kein Zwang. Und Jesus betet nebenbei, in Anführungszeichen nebenbei, auch noch für uns, dass wir eins sind, eine Einheit sind. Als ich das gelesen habe, habe ich da gestanden und gedacht, was für eine Verantwortung, oder? Ich bin schon gerettet. Aber was für eine Verantwortung. Wenn ich in Jesus bin, können andere Leute gerettet werden, weil sie mich sehen. Weil sie meine Einheit mit meinen Geschwistern sehen, meinen anderen Mitjüngern. Und ich sag euch, ich habe da gestanden und mich gefragt, ist meine Einheit mit Jesus, mit meinen Glaubensgeschwistern so, dass ich Dinge sage, ein Nichtchrist hört die und sagt, ich glaube jetzt an Jesus. Ist meine Einheit so gut mit meinen Geschwistern und mit Jesus, dass die Leute von außen gucken und sehen, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich, dass Gott Jesus geschickt haben muss. Ich sehe Gottes Liebe da drin. Und ich habe dann, als ich mir diese Frage gestellt habe, oder diese Fragen, gedacht, oh, die kann ich nicht mit Ja beantworten. Ich habe gedacht, da ist ein langer Weg zu gehen. Und ich sage auch, wir sollten uns, hier geht es um Einheit, ja? Die kann ich nicht alleine herstellen als einzelner Christ. Die kann ich nur mit Geschwistern herstellen. Und ich denke, es tut uns gut zu Gesicht als Gemeinde, uns ernsthaft die Frage zu stellen, ist unsere Einheit und unser Leben in Jesus so gefestigt und so gut, dass andere durch unsere Worte, wenn die uns hören, kommen die zum Glauben? Wenn die uns sehen, sagen die, oh ja, Gott muss Jesus geschickt haben. Ich sehe da die Liebe Gottes. Können wir die mit Ja beantworten? Das sollten wir uns fragen, denke ich. Das sollten wir uns nicht fragen, weil wir was leisten müssten, um gerettet zu sein, sondern ich glaube, wir müssen uns diese Frage stellen, weil wir gerettet sind. Ich möchte das aus Dankbarkeit tun. Ich möchte, dass andere eine Chance haben, gerettet zu werden. Das ist mein Gebet. Dass wir in Jesus sind, damit andere gerettet werden. Dass jedes Menschenleben zählt. Und deswegen ist es für mich, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie wir in Jesus sein können und dass es für uns gute Folgen gibt, aber auch diese Folge, dass andere gerettet werden können. Nachdem wir das sehen, hoffe ich, dass wir das aus Dankbarkeit auch wirklich versuchen. Denn dass es uns dadurch gut geht, das passiert automatisch. Ja? Und dass es anderen nicht nur gut geht, weil wir Frucht bringen, sondern dass andere dadurch auch noch gerettet werden können. Ich denke, das ist es wert, dass wir uns bemühen, in Jesus zu leben. Amen.